Passengers come to the gate. Drei dimensionale Gemeinde, die Gemeinde für Gott, die Gemeinde für die Mächte der Finsternis und die Gemeinde für die Menschen. All diese drei Dinge sind wichtig, sind zu beachten und überlappen sich auch oder hängen miteinander zusammen. Wenn wir uns mit den Mächten der Finsternis beschäftigen, natürlich, dann tun wir das auch wegen der Menschen, die gebunden sind in Ideologien, in Religionen, in Lügensystemen und so weiter. Und all diese Dinge werden in ihr Denken irgendwie gepflanzt durch die Medien, durch Schule, durch Erziehung, durch Werbung und vieles, vieles andere mehr. Einfach, um ihnen eine Weltsicht zu geben, die mit der Realität nichts zu tun hat. Und diese Gedankengebäude werden durch dämonische Kräfte am Leben gehalten. Und die Gemeinde hat den Auftrag, diese Kräfte runterzureißen und Freiheit zu schaffen, dass Menschen überhaupt anfangen, nach Gott zu fragen, dass Menschen überhaupt anfangen, normal und klar zu denken. Paulus sagt, dass der Gott dieser Welt den Menschen den Sinn verblendet hat. 2. Korinther 4, Vers 4. Der Gott dieser Welt hat den Menschen den Sinn verblendet, dass sie das Licht, das helle Licht des Evangeliums von Christus überhaupt nicht sehen können. Sie können es gar nicht sehen. Es ist nicht, dass sie nicht wollen, sie können gar nicht. Sie sind total zugemüllt. Sie haben Gewissheiten im Herzen, die pure Lügen sind. Und die Gemeinde hat Vollmacht bekommen über die Mächte der Finsternis. Paulus sagt von sich selber, Apostelgeschichte 26, das ist, was der Herr ihm gegeben hat. Das ist sein Auftrag. Vers 17, ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende. Gott sendet ihn zu Nationen, aber bevor er ihn sendet, nimmt er ihn gerade aus denen heraus. Das ist, was notwendig ist. Wenn wir Menschen aus den Mächten der Finsternis befreien wollen, müssen wir selber frei werden und frei sein. Wir können nicht Diener eines satanischen Weltsystems sein und dann Gefangene freisetzen. Das wird nicht funktionieren. Und Gemeinde ist Reich Gottes und die Welt ist unter der Macht der Finsternis. Und wir haben die Aufgabe, nachdem wir jetzt Kinder Gottes sind, die Herrschaft Christi in allen Bereichen zu etablieren. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind errettet, wir sind Kinder Gottes, wir sind im Reich. Aber wir haben so viele Ideen und Vorstellungen und Weisheiten und Ansichten mit rübergeschleppt in das Neue. Und das ist, was uns jetzt behindert. Und je mehr wir diese Dinge ablegen können und davon frei werden, umso effektiver werden wir sein, um Menschen freizusetzen, um Menschen aus der Dunkelheit ins Licht zu holen. Die Gemeinde hat den Auftrag, mitzuarbeiten, dass das Evangelium läuft und dass das Evangelium zu allen Nationen kommt. Natürlich, nicht eine Gemeinde kann allen Nationen dienen, aber ich glaube wirklich, eine Gemeinde, die nicht in einer konkreten Weise an diesem Auftrag beschäftigt ist und engagiert ist, das Evangelium den Nationen zu bringen, wird nicht eine Gemeinde sein, die blüht und die wächst. Egal wie groß die Gemeinde ist, ob das 20 Leute sind oder 500, sie sollen mit engagiert sein in dem Plan Gottes. Und sie sollen das Evangelium zu den Unerreichten bringen. Wenn du ein bisschen über Mission Bescheid weißt, dann weißt du, dass ungefähr 95% aller Manpower und aller Gelder fließen in die Mission der Nationen und der Stämme und Sprachen, die schon evangelisiert sind. Nur ungefähr 5% der Gelder und des Personals geht in die Arbeit, die Unerreichten zu erreichen. Ich würde sagen, dass es nicht unter der Regie des Heiligen Geistes.
Weil Jesus kommt wieder, wenn alle Nationen und alle Stämme und alle Sprachen das Evangelium gehört haben. Dann kommt Jesus wieder. Also warum sollen wir wieder und wieder und wieder dorthin gehen, wo es schon Gemeinden gibt, wo das Evangelium schon in die Kultur eingepflanzt ist? Wir müssen zu denen gehen, die noch nichts gehört haben. Und davon gibt es immer noch sehr, sehr viele. Und eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes wird eine Gemeinde sein, egal wie groß sie ist und egal wie viel sie schaffen kann in diesem Bereich. Sie wird sich engagieren in dem Ziel, die Unerreichten zu erreichen. Da ist der Segen Gottes drauf. Weil Jesus sagt, das Evangelium wird allen Nationen verkündigt werden, in der ganzen Welt. Dann wird das Ende kommen. Dann erst wird das Ende kommen. Alle Nationen müssen das Evangelium hören. Und sagt nicht, ja, was kann eine Gemeinde von 20 Leuten tun, um irgendeinen fremden Stamm zu erreichen? Sie können sich informieren, sie können anfangen zu beten, sie können anfangen regelmäßig für diese Sprache, für diesen Stamm zu beten. Sie können schauen, wo sind Leute, die da schon arbeiten. Sie können das unterstützen mit Finanzen. Sie können selber Leute ausbilden und selber jemanden hinschicken. Wenn man einen Plan hat, über 10, 15 Jahre kann man etwas tun, auch mit 20 Leuten. Wir können nicht alles tun, wir können nicht überall tätig sein. Das müssen wir auch nicht, weil die anderen sind auch dabei. Aber wir sind in dem Plan Gottes engagiert. Nicht nur Mission. Wir müssen nicht sagen, ja, aber hier sind noch so viele, die verloren gehen. Ja, aber sie haben Bibelverse in der U-Bahn. Geh hier in Gummering in die U-Bahn, da wirst du Bibelverse finden, nicht wahr? In Berlin, in fast jedem U-Bahn-Waggon sind Bibelverse. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Ja. Christliche Plakate, Inserate, Gemeinden, Medien und so weiter. Ja. Aber wir müssen schauen, wo sind Unerreichte? Lass es das Herz Gottes. Die Unerreichten müssen erreicht werden. Ja. So, die Gemeinde ist im Auftrag Gottes für die Menschen da. Die Gemeinde ist ein Haus des Gebetes für alle Nationen. Ein Haus des Gebetes. In einer gesunden Gemeinde gehört eine Weltkarte an die Wand. Da stehen wir vor und wir strecken heilige Hände aus. Wir rufen den Namen des Herrn aus über diesen Stämmen, über diesen Nationen. Und wir wissen, wenn wir das tun, dann passiert etwas. Wir müssen Glauben haben, dass Gott immer noch genauso wirkt, wie er in biblischen Zeiten gewirkt hat. Propheten haben Worte gehabt für Nationen, für Menschen, die noch nicht einmal geboren waren oder für Nationen, die weit, weit, weit entfernt waren, wo sie nie hinkamen. Aber sie wussten, wenn wir im Heiligen Geist sprechen, dann passiert etwas. Gott erfüllt das Wort seiner Knechte. Wir können ein Lied singen über Nepal. Wir machen den Namen Jesu groß über einem Stamm, über einer Region, über einer Stadt. Wir rufen den Namen des Herrn aus und wir glauben, dass Gott kommt und Gott tut das, was er immer getan hat. Er erfüllt das Wort seiner Knechte. Diese Schriftstelle, Haus des Gebetes, ist Jesaja 56. Ein Haus des Gebetes für alle Nationen, ein Bethaus für alle Völker. Das ist, was Jesus im Sinn hat für Gemeinde. Und viele Gemeinden haben irgendwie so einen kleinen Missionskreis. Und da sind dann noch 5 Leute, die sind für Mission engagiert. Und die treffen sich einmal im Monat ein Missionskomitee. Und vielleicht 2-mal im Jahr machen sie eine Seite im Gemeindebrief und schreiben irgendwas über Mission. Ihr Lieben, das ist so weit weg von dem Herzen Gottes. Wir sind dafür da, dass da das Evangelium läuft. Und wir können etwas tun. Und wir brauchen dieses Bewusstsein. Wenn wir in den Plan Gottes einsteigen, wird er mit uns sein. Er wird uns segnen. Gott segnet seine Pläne. Viel Flehen um den Segen Gottes können wir uns sparen, wenn wir in die Wege Gottes hineinkommen. Gott segnet seine Vorhaben. Gott ist nicht arm, Gott ist nicht ideenlos, Gott ist nicht unmotiviert. Wenn wir in die Dinge Gottes hineingehen, er wird uns unterstützen, er wird mit uns sein, er wird mit uns arbeiten. Halleluja. Halleluja. So, ich merke, ich muss ein bisschen komprimieren, ein bisschen, sonst kommen wir zu ganz wichtigen Dingen dann später noch, so lassen wir das. Also, haltet fest, die drei Bereiche für Gott, die Gemeinde und die Mächte der Finsternis und die Gemeinde und Menschen. Das sind die drei Ebenen, um die es geht. Und zuallererst geht es um Gott, weil Gott den ersten Platz hat. Und eine Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, wie eine Schule. Eine Gemeinde ist eine Schule. Und was lernt man in dieser Gemeindeschule? Man lernt, Gott zu lieben mit aller Kraft. Das ist Gemeinde. Da sind Menschen zusammen, die haben ein Ziel. Wir wollen lernen, wie man Gott liebt mit aller Kraft. Matthäus 22, 37. Das erste und größte Gebot. Gott zu lieben von ganzem Herzen. Das ist Gemeinde. Das ist das Erste und das Wichtigste und das Größte. Und das muss in der Art, wie wir uns benehmen, wie wir reden, wie wir beten, wie wir planen und so weiter. In all diesen Bereichen muss das sichtbar werden, dass das für uns das Erste ist. Eine Gemeinde ist eine Lebensschule, eine Gemeinschaft von Menschen, die sich gegenseitig darin unterstützen und helfen und motivieren, Gott mehr zu lieben. Von ganzem Herzen, mit aller Kraft. Halleluja. Das ist Gemeinde. Nicht Leute, die für ein oder zwei oder drei Versammlungen zusammenkommen. Es ist eine Gemeinschaft, wo Gott die Herzen miteinander verbinden will. Und wir übernehmen Verantwortung füreinander. Das ist ein wesentliches Merkmal oder ein Unterschied zwischen einer neutestamentlichen Gemeinde und einer herkömmlichen evangelikalen oder pfingstlich-charismatischen Gemeinde. In der neutestamentlichen Gemeinde haben wir Verantwortung füreinander. Wir haben Verantwortung. Wir können nicht sagen, was habe ich mit der Sünde meines Bruders zu tun? Sondern wir wissen, die Sünde wird ihn zerstören und die Sünde wird Gott abhalten zu kommen. Einer, der in Sünde lebt, und es wird Gott abhalten, wirklich zu kommen und sich zu zeigen. Im Alten Testament, Achan vergreift sich an der Beute des Feindes. Ein Mann sündigt und die ganze Armee erleidet eine unnötige Niederlage. Die Niederlage war völlig unnötig, war nicht der Wille Gottes. Wegen der Sünde eines Einzelnen. Wir haben ein individualistisches Denken und wir empören uns fast darüber und sagen, das ist ja unfair. Wie kann Gott ganz Israel bestrafen wegen eines Mannes? Ich meine, soll er doch den bestrafen? Was habe ich mit dem zu tun? Und das ist eine falsche Sichtweise. Wenn wir wirklich Verantwortung füreinander übernehmen. Allein im Hebräerbrief kommt es dreimal vor. Hab Acht aufeinander. Hab Acht aufeinander. Wenn wir aufeinander achten, dann kann niemand von uns fortgesetzt, mutwillig, bleibend, dauerhaft in Sünde leben. Das ist völlig ausgeschlossen. Ich rede jetzt nicht davon, dass wir fallen und versagen und Dinge tun, die wir nicht hätten tun sollen. Da gibt es Gnade. Wir stehen wieder auf, wir bitten um Vergebung, wir bekennen unsere Sache, bringen das in Ordnung, nehmen Reinigung und wir gehen weiter. Ich rede nicht von dem. Ich rede davon, dass Menschen als Lebensstil in Sünde leben, was immer das jetzt ist, und nicht im geringsten daran interessiert sind, das loszuwerden. Und das tolerieren und rechtfertigen und verteidigen vor anderen. Und kämpfen um ihr Recht, in Sünde zu bleiben. Und das ist in einer neutestamentlichen Gemeinde nicht möglich. Weil wir da in Transparenz leben, weil wir da in Rechenschaft leben, weil wir da in einer Verbindung leben. Und wenn der Herr uns Dinge zeigt, wenn wir füreinander beten, dann benutzen wir das zu mehr Fürbitte. Und dann spricht der Heilige Geist und sagt, nächsten Sonntag sprichst du diese Person an und fragst sie nach dieser Sache. In den allermeisten Gemeinden ist das undenkbar. Und Menschen können dort in den krassesten Dingen als Lebensstil leben und über Jahre wird es nicht auffliegen. In der neutestamentlichen Gemeinde ist so der Heilige Geist da. Und dann wird geweissagt und die Herzen der Menschen, die nicht in Ordnung sind, wird offenbar. Und gerichtete Menschen erkennen, Gott ist hier. Und Gott ist da und Gott sieht diese Dinge. Und das hängt mit der Verantwortung füreinander zusammen. Da brauchen wir eine völlig neue Sichtweise. Ja? Eine ganz andere Art der Verbindung untereinander. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen weitergehen. Wenn wir all die Verheißungen anschauen, was Gott alles geplant hat, was Gott versprochen hat, wie seine Kraft wirken soll, wie seine Gegenwart sich manifestieren möchte und was Gott alles tun will mit der Gemeinde, wie wir das in der Bibel finden, dann müssen wir sagen, von all dieser Herrlichkeit haben wir nur minimale Bruchstücke, Krümel von dem, was wir haben könnten und haben sollten, haben wir. Winzige Anteile des Segens Gottes. Ich weiß nicht, was da oben ist, aber das Wichtige ist hier vorne. Schau hier. Gemessen an der Herrlichkeit, die Gott der Gemeinde versprochen hat, haben wir winzige Krümel. Das müssen wir sagen über die gesündesten und über die fortgeschrittensten und besten Gemeinden in unserem Land. Das müssen wir sagen. Und wenn das so ist, wenn Gott so viel mehr versprochen hat an Kraft, denke mal in der Apostelgeschichte, alleine im Bereich von Heilung. Alle Kranken, die dahin kamen, wurden gesund. Alle. Das ist, was das Wort sagt. Kennst du eine Gemeinde in Deutschland, die sagen kann, du, alle Kranken, die kommen, werden gesund? Das gibt es nicht. Aber das ist, was sie gehabt haben. Das war nichts anderes als der auferstandene Jesus Christus lebte und wirkte in ihrer Mitte, weil in den Evangelien war es auch so, alle Kranken wurden geheilt. Alle Kranken, die zu Jesus kamen, wurden geheilt. Ist es ihm aufgefallen, dass nicht ein einziger den Jesus weggeschickt hat und hat gesagt, du leidest zur Ehre Gottes. Viel Spaß. Gott wird dir Gnade geben, das auszuhalten und zu ertragen. Gott in seiner Vorsehung hat das so geplant. Du bist zu seiner Ehre krank. Nirgendwo hat Jesus so etwas zu einem einzigen Menschen gesagt. Wenn ich glauben soll, dass Gott Menschen krank macht und die sind zu seiner Ehre krank, dann möchte ich das in der Bibel sehen. Und wenn ich das in der Bibel nicht sehe, dann bin ich nicht bereit, solchen Schwachsinn zu glauben. Entschuldigung. Der Teufel ist der, der krank macht und Jesus ist der, der heile macht. Ich meine, so schwer ist es doch gar nicht. Das begreifen kleine Kinder. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren, unsere älteste Tochter war doch noch ganz klein und sie hörte von frommer Verwandtschaft, dass Gott Menschen krank macht. Und sie war völlig erstaunt und konnte überhaupt das gar nicht irgendwie fassen, wie jemand so etwas Krankes denken konnte. Und sie sagte dann, also mit Kinderlogik, ja, wenn das so ist, dann wofür brauchen wir dann noch den Teufel? Das war wirklich, wa? Wenn Gott auch Menschen krank macht, ja wozu dann den Teufel noch? Der Teufel macht krank und Jesus macht gesund. So einfach ist das. Das ist, was die Bibel sagt. Jesus hat alle die, die er gesund gemacht hat, waren, Apostelgeschichte 10, 38, waren vom Teufel überwältigt. Nicht von Gott gesegnet. Vom Teufel überwältigt. Alle die Jesus, und das waren ja Tausende und Tausende, die er gesund gemacht hat, waren alle vom Teufel überwältigt. Da war nicht ein einziger, der von Gott gesegnet war mit seiner Krankheit. So, wo sind die? Die finden statt in den kranken Hirnen von Menschen, die das Wort nicht kennen. Amen. So, wenn und das, dieser Segen Gottes ist ja nicht nur in Bezug auf Heilung, sondern in Bezug auf unsere Beziehungen, auf die überwältigende Macht der Gegenwart Gottes und Kreativität und vieles, vieles andere, was uns verheißen ist. Wenn das alles nicht da ist, dann müssen wir fragen, woran klemmt es? Woran liegt es? Was ist passiert im Heiligtum? Warum liegt Zion in Trümmern? Warum sind wir in diesem Mangel? Und das Wort Gottes gibt klare Antworten darauf. Jesaja 51. Und dort haben wir eine ganz, und dann bis rein in Kapitel 52, eine ganz schockierende Aussage, da sehen wir das Volk Gottes. Vers 23 am Ende des Kapitels. Ich gebe den Becher meines Zorns, ich gebe ihn in die Hand deiner Peiniger, die zu deiner Seele sagten, bück dich, dass wir hinüberschreiten. Und du machtest deinen Rücken der Erde gleich, wie eine Straße für die Hinüberschreitenden. Hier sind die Feinde des Volkes Gottes, die den rechtmäßigen Platz zugewiesen bekommen haben von Gott, unter dem Volk Gottes zu sein. Das Volk Gottes sollte herrschen. Gott hat gesagt, wenn du auf meine Stimme hörst, dann erhebe ich dich. Und dann mache ich, dass alle deine Feinde mir den Rücken zeigen. Dann mache ich, dass alle deine Feinde vor dir fliehen. Sie kommen auf einen Weg und sie fliehen auf 7 Wege. Ich mache dich zum Kopf, zum Haupt und nicht zum Schwanz. Und all diese wunderbaren Dinge hat Gott gesagt. So das Volk Gottes ist autorisiert und gerufen zu herrschen. Und dann sehen wir hier, die Feinde Gottes sagen so etwas Freches. Bück dich, dass wir hinüberschreiten. Aber das noch Schlimmere ist, dass das Volk Gottes darauf gehört hat. Und du machtest deinen Rücken der Erde gleich, wie eine Straße für die Hinüberschreitenden. Der Grund für den Mangel ist, dass wir uns freiwillig ohne Not unterworfen haben. Das ist der Grund. Und du siehst dann in Kapitel 52, das geht ja dann weiter, das Volk Gottes ohne Kraft, im Staub, auf dem Boden. Ja. Und Gott muss sagen, schüttel den Staub ab, steh auf, setz dich hin, nimm deinen Platz wieder ein, zu regieren. Der Feind bekommt Raum, weil wir ihm Raum gegeben haben. Und wie haben wir das getan? Matthäus 15, Jesus sagt, Vers 6 im zweiten Teil, ihr habt das Wort Gottes ungültig gemacht um eurer Überlieferung willen. Ihr habt das Wort Gottes außer Kraft gesetzt, kraftlos gemacht um eurer Überlieferung willen. Das heißt, da ist das Wort und da ist die Überlieferung, da ist die menschliche Sichtweise, da ist die menschliche Weisheit, da sind die Gedanken, die irgendwo herkommen, aber nicht von Gott. Und wir denken, es ist klüger, die menschliche Überlieferung anzunehmen, als das Wort Gottes. Und mit dieser Entscheidung, und das ist nicht eine Entscheidung, sondern es sind Dutzende und Dutzende von Entscheidungen, entmachten wir das Wort Gottes. Und statt des Wortes Gottes regiert die Menschenweisheit in der Gemeinde. Und wir haben so viele Dinge. Die sind ganz klar gegen das Wort. Die sind ganz klar gegen die Ordnung Gottes. Und wenn du Menschen das zeigst, die gläubig sind, statt dass sie dankbar werden und sagen, Mensch, du, mir gehen die Augen auf, ich sehe es, hier steht es ja geschrieben, hier ist die Wahrheit. Sie kämpfen für ihre eigene Sichtweise. Sie kämpfen für die Überlieferung. Sie kämpfen für menschliche Gedanken. Und sie denken, du bist extrem, du bist böse, du bist lieblos. Das menschliche Herz ist so verfinstert und kennt Gott nicht und kennt seine eigene Überheblichkeit und seine eigene Anmaßung nicht. Und es trifft Entscheidungen gegen den Herrn und seine Weisheit. Jesus hat gesagt, was nennt ihr mich Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Hier ist genau das Gleiche. Er sagt, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Es geht um das Herz. Das Herz muss bei Gott sein. Und das Herz wird niemals bei Gott sein, wenn wir erlauben, von menschlicher Weisheit entgegen dem geschriebenen Wort geleitet zu sein. Das Herz kommt zu Gott durch Hingabe an das Wort. Es gibt keinen anderen Weg. Das Herz kann nicht näher an Gott heran, solange wir uns leiten lassen in den praktischen Entscheidungen von Menschenweisheit. Der schlimmste Feind im Volke Gottes ist nicht der Teufel, ist nicht die Himmelskönigin, sind nicht die Freimaurer. Der schlimmste Feind ist die Menschenweisheit. Das ist der allerschlimmste Feind. Und den müssen wir bekämpfen und den müssen wir raustun aus unserem Leben und dann andere Gefangene freisetzen. Menschenweisheit verhindert, dass die Weisheit Gottes sich bahnbrechen kann. Wenn du da mal studierst, die ersten drei Kapitel vom ersten Korintherbrief, es geht nur um den Gegensatz zwischen Menschenweisheit und Gottes Weisheit. Drei Kapitel lang geht es um diesen Konflikt. Und eins der Fluchwirkungen der Menschenweisheit ist, Menschenweisheit verdeckt das Kreuz. Also eine Verkündigung, die aus Menschenweisheit kommt, verhindert, dass Menschen mit dem Kreuz in Berührung kommen. Und wenn sie nicht mit dem Kreuz in Berührung kommen, können sie nicht freigeschnitten werden. Weil das Kreuz befreit uns von der Vorherrschaft des Fleisches. Das Kreuz befreit uns von dem Diktat der Welt. Und das Kreuz befreit uns von den Mächten der Finsternis. In allen drei Ebenen ist das Kreuz dasjenige, was uns freisetzt. Wenn das Kreuz nicht da ist, wenn Menschen das Kreuz Christi nicht sehen und es ergreifen und bejahen, dann heißt das, wir haben eine Gemeinde, wo Leute irgendwas machen, aber nicht geistlich wachsen. Die kriegen Falten und die werden dicker, aber sie wachsen nicht. Amen. Sie wachsen nicht. Und wir sollen wachsen. Wir sollen wirklich geistlich wachsen. Christus soll in uns Gestalt gewinnen. Er soll sichtbarer und sichtbarer werden. Die Frucht des Geistes soll sichtbar werden, soll hervorkommen. Aber es kann nur passieren, wenn wir wirklich verbunden sind mit dem Herrn. Und wenn wir wirklich den Herrn kennenlernen. Wachst in der Gnade, sagt Petrus, 2. Petrus 3, 18. Wachst in der Gnade und in der Erkenntnis Christi. Das ist eine von vielen Schriftstellen, wo du eine Aufzählung hast und es ist nicht eine Nebeneinanderreihung, sondern das Zweite erklärt das Erste. Das Zweite erklärt das Erste. Wachst in der Gnade, indem ihr den Herrn erkennt, indem ihr wirkliche Offenbarung von Christus habt. So wachsen wir in der Gnade. Ja, woher kannst du das wissen? Nun, weil Petrus das glücklicherweise aufgrund der Vorsehung, dass du diese Frage stellen würdest, in Vers, was ist glaube ich, 3, Kapitel 1, Vers 3, noch einmal gesagt hat, die Gnade kommt durch Erkenntnis Christi. Wir erkennen den Herrn und Gnade kommt in unser Leben. Wir erkennen den Herrn. So ist ja auch Errettung gekommen. Wir haben erkannt, Jesus ist der für uns am Kreuz unsere Schuld getragen hat. Das haben wir erkannt, wir haben es angenommen und wir sind die Erretteten. Aber das ist der Anfang, dann geht das weiter. Dann erkennen wir, dass Jesus der Herr ist und wir erkennen, dass er von uns gehorsam will. Und dass er nicht bereit ist, irgendwelche Erklärungen, die wir uns zurechtlegen, um uns vor dem Gehorsam zu drücken, zu akzeptieren. Wenn wir erkennen, er ist der Herr. Und wir können mit ihm über seine Forderungen nicht diskutieren. Die erste Reaktion ist, wir sagen, das ist aber hart. Gott ist nicht hart. Gott ist nur klar. Und Gott ist nicht bereit, in Bezug auf seine Standards und Gebote mit dir zu verhandeln. Aber weil das Fleisch gewohnt ist, sich immer durchzusetzen, fühlt sich das Fleisch beleidigt, das Fleisch fühlt sich gekränkt. Weil wenn du den Herrn erlebst, hast du den Schock deines Lebens, zum ersten Mal triffst du eine Person, die du nicht manipulieren kannst. Und das muss man erstmal verkraften. Das muss man erstmal sacken lassen. Du kannst ihn nicht überreden, du kannst ihn nicht über den Tisch ziehen, du kannst ihm nicht deine Bedingungen aufdrücken. Er ist der Herr und er verlangt vollständige Unterwerfung. Und in vielen Gemeinden, wenn du das so ausdrückst, dann zuckt das Fleisch. Sagt, wie kann man so etwas sagen? Sich unterwerfen, das ist ja furchtbar. Unterwerft euch Gott und widersteht dem Teufel. Wir denken, weil Gott Liebe ist, verlangt er nicht Gehorsam. Das ist ein Trugschluss. Gott verlangt Gehorsam. Er hilft uns auch, gehorsam zu werden. Aber zuerst einmal müssen wir gedanklich akzeptieren, er ist der Herr. Und er hat ein Recht zu sagen, wie ich jetzt lebe. Denn wir alle sind Quereinsteiger, wir sind alle Neuankömmlinge, wir wissen nichts vom christlichen Leben. Wir kommen aus einer Welt, die meint, was zu wissen, wie Christen sind und wie Christen leben sollen, aber wir haben keine Ahnung. Und jetzt kommen wir zum Herrn, starten ein neues Leben, und das wäre doch nun ganz logisch und normal, dass wir jetzt sagen, okay, ich bin neu hier, bitte, was soll ich denn jetzt machen? Das wäre doch sehr klug. Weil er ist der Herr, Christsein hat er erfunden, sozusagen. Er hat das Patent darauf. Also darf er definieren, was Christsein ist. Er darf sagen, wie wir zu leben haben. Und er ist nicht einverstanden damit, dass wir seine Dinge bejahen, aber an die Seite tun und dann, wenn es um die praktischen Entscheidungen geht, etwas anderes tun. Er ist nicht damit einverstanden. Und er wird es nicht verstehen und nicht akzeptieren. Und eines Tages stehen wir vor dem Herrn und wir müssen Rechenschaft geben. Und dann kannst du nicht sagen, ja, also weißt du, ich habe das mit dem Zungenreden nicht so gemocht, weil bei uns war das verpönt. Ach so, okay, gut, den Punkt haben wir abgehakt. Ja, wie war das jetzt mit der Taufe? Ja, mein Pfarrer hat gesagt, ich begehe eine schlimme Sünde, wenn ich mich nochmal taufen lasse. Ach so, okay, gut, das war meine Frage, aber jetzt ist das beantwortet, auch vom Tisch. Werden wir einen verständnisvollen Gesprächspartner haben, wenn wir Auge in Auge dem Herrn gegenüberstehen? Er wird sagen, ich habe dir mein Wort gegeben. Ich habe dir gesagt, was ich von dir will. Wer hat dir erlaubt, deinen Pfarrer zu fragen? Wer? Amen. Eine Frau rief bei mir an, hat meine Grundlagen gehört. Und dann hat sie die Lehre über Taufe gehört und sie hat verstanden zum ersten Mal, sie ist gar nicht getauft. Sie ist nur religiös behandelt worden. Von Menschen, die das gut meinten. Von Menschen, die das alles gut gemeint haben, aber die sich nicht an das Wort halten. Sie hat verstanden, sie ist gar nicht getauft. Sie ist nur als Baby besprenkelt. Eine fromme Handlung wurde an ihr vollzogen. Aber sie ist nicht getauft. Und sie sagt, ich habe jetzt ein Problem. Ich sage, was ist dein Problem? Du hast doch jetzt verstanden. Du sagst mir doch selber, du hast verstanden, du musst jetzt getauft werden. Ja, dann bin ich hingegangen und habe meinen Priester um Rat gefragt. Und der hat gesagt, wenn du dich nochmal taufen lässt, verlierst du dein Seelenheil. Hochgradige religiöse Manipulation. An dem schwächsten Punkt der Heilsgewissheit werden Leute ausgehebelt. Und ich sage, liebe Schwester, nachdem du selber im Wort die Wahrheit erkannt hast, wer um alles in der Welt hat dich beraten oder dich dahin gebracht, jetzt deinen Priester zu fragen? Wer ist dein Herr? Das ist die Frage. Und wir mögen hier lauter schöne Gründe haben, warum das nicht geht und warum das nicht geht und warum das nicht opportun ist und wir stimmen der Bibel zu, aber wir nehmen es nicht für uns selber. Aber eines Tages ist mit der Schummelei sowieso zu Ende. Eines Tages stehen wir vor dem Herrn und er sagt, du warst im Henkelseminar. Du hast es gehört. Du hast dich furchtbar aufgeregt. Vielleicht sogar eine halbe schlaflose Nacht. Konntest du nicht sagen, ja, warum bin ich eigentlich so aufgeregt? Ich meine, entweder hat er was Falsches gesagt, dann muss ich mit dem mal reden, oder er hat die Wahrheit gesagt, dann muss ich mich ändern. Ich finde jetzt raus, warum ich so aufgeregt bin. Ich finde jetzt raus, warum ich mich so echauffiere und empöre. Ich gehe jetzt ins Wort und ich will jetzt wissen, was das Wort sagt. Nicht, was meine Gemeinde sagt, nicht, was meine Freunde sagen, nicht, was der Pfarrer sagt, nicht, was der Bischof sagt. Ich finde raus, was König Jesus mir durch sein Buch sagt. Und wenn ich es herausgefunden habe, tue ich es. Amen. Ist doch gar nicht so schwer. Aber die Leute sagen, die Tatsache, dass ich mich aufrege, ist der Beweis, dass das lieblos war.
Das war ein Fehler.
Wir haben seltsame Arten, Predigten zu prüfen. Ich kann dir von einer gewaltigen Predigt erzählen, das Ergebnis war, die Leute waren so wütend, die wollten den Prediger umbringen. Ja. War das eine gute Predigt oder eine schlechte Predigt? Bevor du eine Antwort gibst, sage ich dir, wie der Prediger hieß. Jesus von Nazareth. Hat der schlechte Predigten gehalten? Ich glaube nicht. Hat die Wahrheit in Liebe gepredigt. Und als Ergebnis wollten fromme Leute ihn umbringen in Nazareth. Das, was die Bibel sagt. Die Reaktion der Leute sagt nichts über die Richtigkeit der Predigt aus. Das Einzige, was darüber aussagt, ist, was sagt das Wort. Ja, so viele sind jetzt verstört und laufen jetzt herum wie aufgescheuchte Hühnchen und wissen jetzt gar nicht mehr, was richtig ist. Ja, Halleluja. Ja, wunderbar. Dann wollen sie ja jetzt wissen, wo sie ihren Frieden finden. Aber ab ins Wort. Wunderbar. Wenn Leute kommen, sagen, ja, weißt du, deine Predigt, jetzt bin ich völlig konzentriert. Ich habe immer so gedacht und mein Pfarrer sagt so, jetzt bin ich völlig aufgelöst. Ich sage, Ehre sei Gott. Wunderbar. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Jetzt geh den zweiten. Finde heraus, was die Wahrheit sagt. Amen. Ihr habt das Wort ungültig gemacht, um eurer Überlieferungen willen. Mit Selbstverständlichkeit, mit den dümmsten Begründungen, nehmen wir menschliche Ideen, menschliche Weisheit und nehmen die als Begründung, die doch jeder, inklusive Gott, akzeptieren muss, dass wir jetzt gerade in diesem Fall nicht tun konnten, was das Wort sagt. Und mit dieser Haltung von, wenn es drauf ankommt, mache ich sowieso, was mir gefällt. Wenn es drauf ankommt, wenn es den Preis zu bezahlen gibt, ich werde einen Weg finden, um den Gehorsam herum. Mit dieser Einstellung kommen wir dann zusammen und bauen Gemeinde. Kein Wunder, dass Gott sagt, ich komme nicht. Würdest du auch nicht machen, wenn du Gott wärst. Die singen schöne Lieder, Jesus, du bist Herr, aber sie tun nicht die einfachsten Dinge, die er gesagt hat. Wenn man die einfachsten Dinge nicht tut, wer garantiert uns, dass man dann die richtigen Dinge tut, um die es wirklich geht? Ja, was denn mit der Taufe? Das ist ja so eine kleine Sache. Das kann man so sehen, kann man so sehen. Komm, lass uns zu den wichtigen Dingen gehen. Gibt es etwas Unwichtiges, was König Jesus sagt? Haben wir die Aufgabe zu sortieren, das sind unwichtige Dinge, die ignorieren wir und das sind die wichtigen Dinge und die tun wir dann? Sonntags zum Gottesdienst gehen, jawohl, da sind wir da, pünktlich, preußisch, exakt, pflichtgemäß. Psalm 81, oh, dass mein Volk auf mich hörte, Israel in meinen Wegen wandelte. Bald würde ich ihre Feinde beugen, meine Hand wenden gegen ihre Bedränger. Die den Herrn hassen, würden ihm Ergebung heucheln. Ihre Zeit würde ewig sein. Mit dem besten Weizen würde ich es speisen. Mit Honig aus dem Felsen würde ich es sättigen. Was ist die Bedingung? Gehorsam. Wenn mein Volk mir gehorcht, wenn es doch mir gehorchen würde, dann würde ich meine Hand wenden gegen die Bedränger. Gott hebt seine Hand gegen unsere Bedränger, wenn wir ihm gehorchen. Das ist, was die Bibel sagt. Unterwerft euch Gott und widersteht dem Teufel. Viele versuchen, dem Teufel zu widerstehen, bevor sie sich Gott unterworfen haben. Und das funktioniert nicht. Unsere Autorität über den Feind kommt aus unserer Unterwerfung unter Gott. Und wenn ich begreife, ich unterwerfe mich einem, der es besser mit mir meint, als ich es je könnte. Und alle seine Wege sind mein Allerbestes. Wo ist mein Problem mit Unterwerfung? Dann unterwerfe ich mich mit Freuden. Weil es gibt keinen besseren Ort, wo ich aufgehoben wäre, als der Wille Gottes. Hinter seinen Geboten, die nicht verhandelbar sind, ist seine brennende Liebe. Und wir haben ein falsches Konzept. Wir denken, Liebe schließt die Forderung nach Gehorsam aus. Gott liebt mich. Gott kennt mein Herz. Gott weiß. Gott liebt uns. Und er ist König. Und er ist Herr. Und er sagt, das ist mein Wille. Und ich erwarte, dass du tust, was ich dir sage. So, unsere Haltung der Hingabe und des Gehorsams Das gibt Gott Gelegenheit, seine Macht zu zeigen an unseren Feinden. Halleluja. Halleluja. 5. Mose 23, Vers 15. Der Herr, dein Gott, ist mitten in deinem Lager, um dich zu retten und deine Feinde vor dir hinzugeben. Jetzt kommt die Bedingung. Und dein Lager soll heilig sein, dass er nichts Anstößiges unter dir sieht und sich von dir abwendet. Wenn Gott Anstößiges in der Gemeinde sieht, wendet er sich ab. Es gibt viele Gemeinden, egal wie sehr sie dann zitieren, wo 203 zusammen sind in deinem Namen, da ist der Herr mitten unter ihnen. Der Herr hat sich abgewandt, er ist nicht da. Viele, viele Gemeinden am Sonntagmorgen. Wie weißt du das? Wie kannst du das sagen? Ich sehe den Streit, ich sehe die Spannung, ich sehe die ungesunde Atmosphäre, ich sehe die kaputten Leute, ich sehe die bedrückten, entmutigten, enttäuschten, hoffnungslosen, freudlosen Gesichter. Wo Gott ist, ist Freiheit. Wo Gott ist, ist Freude. Wo Gott ist, ist keine Routine. Da ist das Leben. Und wenn diese Merkmale nicht da sind, dann ist das Leben nicht da. Wenn das Leben nicht da ist, dann ist der sagt, ich bin das Leben nicht da. So einfach ist das. Ja, wie kannst du sowas beurteilen? Ganz einfach deswegen, weil ich mir das Wort halte. Amen. Das Lager soll heilig sein. Es soll nichts Anstößiges unter uns finden. Halleluja. So, lasst uns jetzt zur Apostelgeschichte gehen und wir sehen das jetzt, wie das ausgelebt wurde. Wir schauen uns den Start an in die neutestamentliche Gemeinde. Es gibt einfach ein paar Standards, ein paar Dinge, die bedeuten der Start. Und wenn du das akzeptierst aus dem Wort, dann musst du sagen, viele haben noch nicht einmal begonnen. Viele, die Gemeinde bauen und sich Nachfolger des Herrn nennen, haben noch nicht einmal begonnen. Gott hat uns ein Muster gegeben in der Apostelgeschichte und in den Briefen. Viele Menschen denken, Jesus hat uns das Evangelium gegeben, aber wie wir das jetzt ausleben, das ist unsere eigene Idee und das ist uns selbst überlassen. Gott hat uns ein Muster gegeben. Und dieses Muster ist verbindlich. Wir haben vorhin gesagt, die Gemeinde ist das Heiligtum Gottes. Wenn du das nachschaust, was wir aus Zeitgründen jetzt nicht machen, in 2. Mose, wie Gott dem Mose den Auftrag gibt, das Heiligtum zu bauen. Ja? Gott sagt, baut mir ein Heiligtum, damit ich in ihrer Mitte wohne. Menschen müssen etwas bauen, damit Gott kommen kann. Baut mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohne. Und dann gibt Gott Mose Anweisungen und er schärft ihm das immer wieder ein. Du kannst das lesen. 5, 6 Mal wird das dann wiederholt in den folgenden Kapiteln. Achte darauf, dass du es genau so machst, das Heiligtum, wie ich es dir gezeigt habe. Also Mose war auf dem Berg und Gott hat ihm etwas gezeigt im Himmel. Und er sagt, das baust du auf der Erde. Und achte drauf, dass du so machst, wie ich es dir gezeigt habe. 5, 6 Mal findest du diese Formulierung ab Kapitel 20. Aus Zeitgründen lassen wir das jetzt weg. Die Form, die Größe, die Maße, die Farben. Welche Mitarbeiter für welche Aufgaben. Mit Namen. Alles hat der Herr ihm gesagt. Und hat gesagt, Mose, du musst es genau so machen. Wage nicht, sage ich mit meinen Worten, das in eigene Hand zu nehmen. Und Mose tat genau, wie der Herr ihm geboten hatte. Und als die letzten Handgriffe fertig waren, als das Heiligtum so gebaut wurde, wie Gott es ihm gesagt hatte, kam die Herrlichkeit Gottes. Und Gott füllte dieses Heiligtum mit seiner Gegenwart aus. Das heißt, Gott konnte nicht warten. Es war nicht irgendwie, das Bauwerk ist fertig, okay, schön, im Moment bin ich gerade beschäftigt, aber demnächst werde ich mal vorbeikommen. Nein, Gott hat gewartet, kaum war es fertig, er kam sofort. weil es sein Haus war, weil es nach seinem Geschmack gebaut war. Wenn du viel Geld hast und du baust für deinen Sohn und Schwiegertochter ein Häuschen und du willst ihnen das schenken, dann wirst du sie fragen, wie möchtet ihr es haben? Wie ist der Fußboden? Wie ist die Küche? Wie sind die Wände? Wie ist das alles? Weil du möchtest ihnen ein Haus schenken, sie werden dort wohnen, sie sollen sich wohlfühlen und du wirst fragen, wie wollt ihr es haben? Du machst es nicht nach deinem Geschmack. Und stellst da nicht deine Art von Möbel rein, von denen du weißt, das ist ein Horror für sie. Dann sagst du, hier ist mein Geschenk. Nein. Du wirst es nach ihrem Geschmack machen, weil es ist dann ihr Haus und sie wohnen dort. Und Gott hat einen Geschmack. Es gibt Dinge, die mag er und es gibt Dinge, die stinken ihm in der Nase. Amen. Und wir sind herausgefordert, seinen Geschmack kennenzulernen und zu respektieren. Und wir sehen am Anfang, so wurde die Gemeinde gebaut, nach dem Plan Gottes. Jesus war nach der Auferstehung 40 Tage mit den Jüngern und hat sie gelehrt über das Reich Gottes. Als dann der Heilige Geist kam, sie wussten genau, was sie zu tun hatten. Sie wussten das, sie haben Anweisungen bekommen und sie haben sich gehütet, diese Anweisungen mit ihrer eigenen Weisheit außer Kraft zu setzen. Und sie haben Dinge getan, die finden wir extrem lieblos, die empfinden wir als extrem unweise. Und sie haben sie getan und Gott war mit ihnen. Weil sie Gott kannten und weil sie Gott verpflichtet waren. Und der Start der Gemeinde, das beschreibt die Grundlagen, das beschreibt, womit Gemeinde anfängt. Und wer diese Dinge nicht hat, hat irgendwas gemacht, vielleicht einen religiösen Trachtenverein. Ja, meinetwegen. Aber nicht Gemeinde des Herrn. Nicht Haus Gottes. Amen. Und nur weil da Menschen sind, von denen man sagt, ja, die meinen das doch auch gut, wird Gott nicht sagen, naja, okay, war nicht so meine erste Wahl, aber die sind ja auch lieb, die meinen das alle gut, ich werde das auch akzeptieren. Gott wird so nicht sagen. Sondern alles, was nicht seinem Plan entspricht, wird er verwerfen. Er wird es nicht segnen, er wird es nicht bestätigen. Wir müssen endlich dieses Ding aus dem Kopf kriegen. Liebe bedeutet, er verzichtet auf seine Standards. Das ist nicht der Gott der Bibel. Er ist extrem liebevoll. Aber er hat seine Standards und er hat seine Werte. So, Apostelgeschichte. Also, der Heilige Geist kommt, das ist die Geburt jetzt der Gemeinde Pfingsten. Petrus predigt und er klagt die Leute an und er sagt, ihr habt diesen Jesus von Nazareth, diesen Christus gekreuzigt. Ihr seid alle verantwortlich. Das ganze Haus Israel, Vers 36, wissen zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Was Petrus getan hat, er nahm das Schwert des Geistes und er führte dieses Wort auf seinem Mund, das der Heilige Geist ihm gegeben hat, durch die Herzen der Menschen. Und das Wort operierte und schnitt. Und das Wort deckte auf. Und das Wort zeigte ihren wahren Zustand. Das gepredigte Wort Gottes unter der Salbung des Heiligen Geistes zeigt den Zustand der Menschen. Aber nicht nur das. Dann macht es auch Hoffnung, dass dieser Zustand anders werden kann. Es zeigt nicht nur den Zustand, sondern es zeigt auch, da ist Gnade, da ist eine Möglichkeit zur Umkehr. Und da ist eine Möglichkeit, anders zu werden. Und weil wir so viel Angst davor haben, Verdammnis zu erzeugen, wagen wir nicht, die Wahrheit zu sagen. Aber wir sehen an den Aposteln, wir sehen an Jesus, Es muss einen Weg geben, den müssen wir lernen. Und da müssen wir viel lernen, wir brauchen viel Zerbruch und Veränderung, ja. Aber wir müssen diesen Weg beschreiten und sagen, es muss möglich sein, zu lernen, Menschen zu konfrontieren, aber sie nicht abzulehnen. Aber das, was sie tun, im Lichte Gottes zu zeigen als verwerflich. Gott beherrscht diese Kunst, das ist sein Herz, zu trennen zwischen Taten und Personen. Und Gott kann Personen annehmen und Taten vollständig verurteilen. Und wir sind Nachahmer Gottes. Und wir brauchen diese Fähigkeit. Und es ist von neutestamentlicher Gemeinde nicht die Rede, wenn diese Fähigkeit nicht gesehen und gesucht und kultiviert wird. Lass uns nicht davon reden, dass wir neutestamentliche Gemeinde bauen. Das ist eine erste Hürde. Es gibt keine Gemeinde, ohne dass Menschen sich am Herzen operieren lassen und frei werden von Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Das gibt es nicht. Das sind die Haupthindernisse für echte Gemeinde. Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Und die Apostel waren kühn und sie haben das Volk konfrontiert. Und eigentlich, was sie gesagt haben, ist, euer Glaube taugt nicht für 5 Cent. Ihr sagt, ihr dient Gott. Ihr sagt, ihr wartet auf den Messias. Seit über 1000 Jahren haben die Propheten davon geredet, der Messias kommt und dann wird alles anders. Und ihr sagt, ihr wartet auf den Messias zu bekommen und ihr habt ihn nicht nur nicht erkannt, ihr habt ihn verworfen. Ihr habt ihn angeklagt und habt ihn verurteilt. Das heißt, ihr gebt vor, Gott zu kennen und ihr habt überhaupt keine Ahnung von Gott. Das Schwert des Geistes ging durch ihr Herz und hat ihnen gezeigt, dass ihr Glaube nur Theorie ist. Dass das mit dem Leben nichts zu tun hat. Das ist das, was das Schwert getan hat. Was denkst du, was gewesen wäre, wenn wir dabei gewesen wären, als Reporter? Auf dem Pfingstfest, vor der Predigt von Petrus. Und hätten die Leute interviewt, sag mir, was bedeutet dir dein Glaube? Oh, mein Glaube, ich bin Sohn Abrahams, ich habe den wahren Glauben, wir haben die wahre Schrift, die Tora, wir haben den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, oh, wir dienen ihm, wir lieben ihn, was hätten sie da wunderschöne Dinge erzählt? Und dann kommt das Schwert und auf einmal sehen sie ihren wahren Zustand, sie haben nichts mehr. Sie sind völlig schockiert über sich selber, schockiert und stehen da, nackt, bloß, blind, hilflos und wissen nicht mehr weiter. Das, was sie hatten, ist ihnen kaputt gemacht worden und was Neues haben sie nicht. Sie waren verzweifelt über ihren Zustand. Und wenn du Kirchengeschichte liest, das Wirken des Heiligen Geistes hat immer etwas damit zu tun, Menschen in Verzweiflung zu führen über sich selbst. Es gibt keine wirkliche Erweckung, ohne dass Menschen über ihren Zustand verzweifelt waren. Das gibt es nicht. Wie überflüssig und hinderlich sind die Bemühungen, immer alles glatt zu bügeln. Wie viele Male habe ich das erlebt? Ich komme in eine Situation und Gott gibt mir ein sehr scharfes Wort und ich predige sehr konfrontativ, nicht so softy wie hier, sondern richtig, richtig scharf. Richtig massiv. Und nach 1,5 Stunden erreiche ich mein Ziel und die Leute sagen, ja wie, was jetzt? Also, was mache ich jetzt? Was ist denn jetzt los? Und dann kommt der Pastor und beendet den Gottesdienst und sagt, dass jetzt hier niemand beunruhigt nach Hause geht. Ich denke, doch, bitte! Das war mein Ziel! Dass sie endlich einmal beunruhigt sind. Dass sie endlich einmal sagen, das ist doch nicht normal. Was mache ich eigentlich? Wie geht es denn jetzt weiter? Was soll ich denn jetzt tun? Da kommt der Pastor und sagt, es ist alles gut. Habt eine gute Nacht. Und ich denke, in 3 Minuten macht er alles kaputt, was ich in 1,5 Stunden versucht habe zu erreichen. Weil wir Angst haben, Leute beunruhigt nach Hause zu schicken. Weil wir von diesem Helfersyndrom irgendwie getrieben sind. Alle müssen sofort immer glücklich sein. Alle müssen zufrieden sein. Wenn Leute in Sünde sind, im Kompromiss sind, das Werk des Heiligen Geistes bewirkt, dass sie in Unruhe sind. Und das muss so sein. Das muss so sein. Und den Frieden finden sie, wenn sie in die Ordnung Gottes kommen. Das Schwert des Geistes zerstört den religiösen Frieden. Der religiöse Geist gibt eine furchtbare Segnung. Menschen haben Frieden mitten im Ungehorsam. Und dieser Frieden ist nicht von Gott. Es ist ein falscher Friede. Und solange der falsche Friede besteht, werden sie keine Veranlassung haben, ihre Wege zu bedenken oder zu verändern. Aber wenn der falsche Friede von ihnen genommen wird, suchen sie Frieden. Und dann können sie auf die Idee kommen, müssen nicht, aber können. Wir suchen den Frieden Gottes, indem wir uns in die Ordnung Gottes bewegen. Und wir sehen die Apostel durch ihre Ausbildung, durch die Salbung des Heiligen Geistes. Sie waren mutig. Und sie haben die Menschen konfrontiert. Wir brauchen die Kunst der konfrontativen Predigt wieder. Wir brauchen das. Geht durch die Kirchengeschichte, schau, wie sie gepredigt haben, die Erfolg gehabt haben. Die haben konfrontativ gepredigt. Nicht nur, wenn die Konfrontation erreicht war, dann haben sie getröstet und aufgebaut und die Wege Gottes gezeigt. Aber sie haben die Leute mit der Wahrheit konfrontiert und Leute waren völlig schockiert und entsetzt über sich selber. Wir möchten heute das Entsetzen ihnen ersparen. Und damit tun wir ihnen keinen Gefallen. Statt dass wir suchende Leute nach Hause schicken und sagen, such Gott, bete, Gott soll dich dir zeigen, Gott soll dir eine Antwort geben. Wir kürzen alles ab, schnell ein Gebetchen drüber, ein Segen, ist alles gut. Leute sind nur angesprochen, interessieren sich für den Herrn. Wir überreden sie, ein Übergabegebet zu sprechen, von dem sie keine Ahnung haben, was das bedeutet. Und sie sprechen ein Gebet, aber sie übergeben nicht ihr Leben. Und dann sagen wir, herzlich willkommen in der Familie Gottes. Und er geht nach Hause und sagt, so, also jetzt bin ich Christ. Ja, also so viel anders als vorher ist mir auch nicht. Von wegen neues Leben und jetzt kommt der Segen und alles. Und sie sagen sich, warum soll ich dann nochmal hingehen? Irgendwie hat das nichts gebracht. Weil wir Leuten bescheinigen, Kind Gottes zu sein, ohne dass sie Buße getan haben. Ja. Und ein Evangelium ohne Buße ist nicht das Evangelium der Bibel. Das Evangelium fängt an damit, dass Gott uns auffordert, Buße zu tun. Und das heißt umzukehren. Eine vollständig neue Gesinnung anzunehmen. Diese Leute sagen, was sollen wir tun? Und Petrus sagt, tut Buße. Das war das Erste, was Johannes der Täufer gepredigt hat, tut Buße, denn das Reich Gottes ist gekommen. Das ist, was Jesus gepredigt hat, tut Buße, denn das Reich Gottes ist gekommen. Das ist, was die Apostel gepredigt haben, tut Buße. Und heute versprechen wir Menschen Frieden mit Gott, ohne umzukehren. Das ist nicht das Evangelium, das über die letzten 1800 Jahre verkündigt wurde. Das ist ein modernes, neuzeitliches Evangelium. Was Gnade verspricht, aber niemals geben kann. Weil Gnade gibt Gott den Demütigen. Gott gibt nur den Demütigen. Den Stolzen widersteht er. Und heute, du kannst im Ehebruch leben. Du kannst in Gemeinden aufgenommen werden. Du kannst in den schlimmsten Dingen leben. Du wirst aufgenommen. Du kannst sogar in den Vorstand gewählt werden. Hallo? Das hat mit Gemeinde nichts zu tun, außer dass fälschlicherweise draußen das an der Tür dran steht. Das hat mit Gemeinde des Herrn überhaupt nichts zu tun. Nichts. Amen. Ein Affront gegen Gott. Danke für das eine Amen. Und ich denke, wenn wir noch 2 Wochen weitermachen würden, wir würden vorwärts kommen und ein zweites Amen würde dazukommen. Ich bin sicher. Tut Buße, kehrt um. Ihr habt eine völlig falsche Gesinnung. Ihr habt eine Art zu leben, die Gott nicht gefällt und ihr werdet niemals damit Gott gefallen. Es ist total verkehrt. Ihr müsst umkehren, eine neue Gesinnung annehmen. Und diese Gesinnung wird sogleich getestet. Tut Buße. Und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Denkt euch ein bisschen in diese Situation hinein. Wir lesen Jesus Christus wie Willy Müller. Vorname, Nachname. Aber Christus war der Titel. Und Jesus Christus bedeutet, der Mann Jesus von Nazareth, dieser Verbrecher, den sie vor ein paar Wochen hingerichtet haben. Die höchsten geistlichen Autoritäten haben festgestellt, er ist ein Gotteslästerer, er ist böse, er verdient die Todesstrafe und sie haben den Tod überantwortet. Dieser Verbrecher ist der Christus, von dem die Propheten von Urzeiten geredet haben. Der Mann, Jesus von Nazareth, ist der Christus. Und sie sollen sich auf diesen Namen taufen lassen. Und das bedeutet einen vollständigen Bruch mit dem religiösen Establishment. Damit erklären sie vor der ganzen Stadt, vor ihrer ganzen Volksgemeinschaft, ich bin nicht einverstanden mit dem juristischen Fehlurteil, das gefällt wurde. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie haben keine Ahnung. Sie sind blind. Der Mann Jesus, der als Verbrecher verurteilt wurde, ist der Christus. Wir würden denken, hey, lass uns nicht so steil einsteigen. Ich meine, das könnte Ungemach für die Leute bedeuten. Die könnten in Probleme kommen. Ich meine, dass das religiöse Establishment herausfordern und sagen, wir werden euch nicht mehr folgen. Das ist nicht ganz ungefährlich. Es könnte Konsequenzen haben, es könnte den Arbeitsplatz kosten, es könnte die Gesundheit kosten. Wir würden sagen, du, Hauptsache, die sind erstmal da. Wir lassen die erstmal alle in die Gemeinde, wir lassen die erstmal alle mitarbeiten. Vor kurzem war ich in einer Gemeinde, die genau diese Philosophie hatte. Seeker sensitive, du, erstmal alle sind willkommen, alle sind da, ob der jetzt bekehrt ist, der da im Lobpreis. Mensch, komm, das ist doch jetzt nicht so wichtig, Hauptsache, der ist erstmal dabei. Vor kurzem schrieb mir Leute ein E-Mail. Du, was machen wir? Wir haben ein Gemeindegründungsprojekt. Unsere Gemeinde sendet ein Team aus von Leuten, die gründen eine neue Gemeinde irgendwo anders. Und in diesem Team ist ein Ehepaar, die sind gar nicht bekehrt. Ich war in einer Gemeinde, da hatten sie keinen Schlagzeuger, da haben sie einen ungläubigen Musiker angeheuert. Der hat Schlagzeug gespielt. Mit so einem Gesicht. Und als der fertig war mit dem Lobpreis, ging der nach Hause. Der hatte kein Interesse an dem Gottesdienst. Der hat da sein Ding abgespielt und dann ging der nach Hause. Und jeder hat gesehen, das ist das langweiligste und ödeste, was er sich vorstellen kann. Hier diese einfältigen christlichen Glieder irgendwie mit so einem simplen Schlag irgendwie zu begleiten. Das stinkt ihn so an. Nur wegen der Kohle, okay, macht er das jetzt. Dann ist er fertig und geht nach Hause. Wer begreift, dass so etwas Gotteslästerung ist? Ja. Wer begreift das? Ja. Wenn du so etwas ansprichst, dann sagst du, Bruder, wo ist dein Problem? Bleib locker, bleib in der Liebe. Ja. Weißt du, was im Alten Testament passiert ist, wenn Leviten gedient haben, die nicht sich an die Anweisung Gottes gehalten, die sind tot umgefallen. Ja, aber weißt du nicht, zwischen Maleachi und Matthäus hat Gott eine wundersame Bekehrung durchgemacht? Und aus dem zornigen Gott wurde der Liebe, der dem alles wurscht ist. Ja, vielleicht in den Hirnen von manchen Menschen. Aber ich, der Herr, ändere mich nicht. Was Gott früher gehasst hat, hasst er heute. Und wenn er etwas hasst, ist es Anmaßung und Heuchelei. So zu tun, als ob. Lieder zu spielen für ihn und das Herz ist schon in der Karibik abgereist. Das gefällt Gott nicht. Ich mag das Geplärre eurer Lieder nicht mehr hören, sagt er dann. Aber versucht das mal in einer guten charismatischen Gemeinde zu weissagen. Da sagen sie, Bruder, wir müssen auferbauen, prophezeien. Wenn die Sünde da ist, kommt das Schwert und die Sünde wird konfrontiert. Und die, die dann sich demütigen, werden aufgebaut. Amen.
Amen.
Nirgendwo in der Bibel sehen wir, was heute schon fast Standard ist an pervertiertem Denken. Gott Gottes Liebe deckt die Sünden zu. Das ist eine Lüge. Die einzigen Sünden, die Gott in seiner Liebe zudeckt, sind die Sünden, die bekannt worden sind, die in Ordnung gebracht sind. Diese Sünden deckt Gott zu. Und dann erlaubt er nicht, dass irgendwer noch einmal das aufdeckt und sagt, ja, aber Bruder, weißt du nicht, damals vor 25 Jahren, da warst du auch gestrauchelt und gefallen und hast Verfehlung. Wenn es bekannt ist, wenn es vergeben ist, wenn es bereinigt ist, ist es fertig und niemand darf die alten Dinge wieder aufwärmen. Aber es ist eine Perversion des Wesens Gottes, davon zu reden, dass Gott wegschaut und Sünde ignoriert. Das ist nicht der Gott der Bibel, das ist ein Fantasie-Jesus. Und in vielen Gemeinden wird ein Fantasie-Jesus gepredigt. Ein Pastor, den ich kenne, hat gesagt, seitdem wir in unserer Gemeinde nicht mehr über Sünde predigen, ist das Haus voll. Ja. Aber ich kenne Leute in der Gemeinde, ich weiß, wovon das Haus voll ist. Die schlimmsten Dinge bis hinein ins Lobpreisteam in der Gemeinde, davon ist das Haus voll. Voll von einer falschen Liebe, voll von einer falschen Gnade, voll von einem falschen Evangelium, voll von einem falschen Jesus. Amen. Lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und wer das getan hat, hat bewiesen, dass er Buße getan hat. Wer sich hat taufen lassen, hat bewiesen, dass er Buße getan hat. Und der konnte den nächsten Schritt gehen. Und der nächste Schritt war, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist der Einstieg in neutestamentliche Gemeinde. Buße, sich unter die Herrschaft Christi stellen, Wassertaufe und dann der Empfang des Heiligen Geistes. Das ist der Einstieg in die neutestamentliche Gemeinde. Einen anderen Einstieg gibt es nicht. Ich komme erstmal, bin erstmal dabei, ich finde eure Musik so cool und lasst mich doch mal mitarbeiten. Und dann rutscht man irgendwie so rein. Das funktioniert nicht. Das war der Start. So haben sie begonnen. Und wir sehen nicht, dass er ihnen eine Option gelassen hat. Sie können auch mitmachen, ohne diese Bedingung zu erfüllen. Wir sehen nicht, dass er sagt, aber pass auf, für die kirchlich Geprägten machen wir eine Sondergruppierung auf. Wenn die unbedingt wollen, können sie ihre Babybesprenkelung von uns anerkennen lassen. Und wir werden nicht hart sein, wir werden nicht intolerant sein, wir werden von ihnen nicht verlangen, dass sie sich nochmal taufen lassen müssen. Wenn sie so gedacht hätten, die Apostel, dann hätten sie etwas, was Gott nicht als Taufe anerkennt, als Taufe anerkannt. Das kannst du sehen in der Apostelgeschichte 19. Paulus kommt nach Ephesus und da sind Leute, die sich wirklich bekehrt haben. Sie haben Jesus als Herrn angenommen. Aber weil der, der sie gelehrt hat, nämlich Apollos, einige Grundlagen nicht kannte. Apollos lehrte richtig über Jesus. Aber die Dinge, die danach kamen, hat er nicht gewusst. Und sie hatten die Taufe des Johannes, was die Taufe zur Buße war, um sich zu öffnen, bereit zu sein, den Messias zu empfangen. Das ist seit dem Kommen Jesu nicht mehr nötig. Es gibt keine Taufe des Johannes, die gelehrt und praktiziert wird. Aber damals war das noch so. Und diese Leute hatten nicht die neutestamentliche Taufe, aber sie haben etwas anderes gehabt. Sie haben die Taufe des Johannes gehabt. Und die große Liebe des Apostels ging nicht so weit, dass er gesagt hat, ach, ihr habt die Taufe des Johannes gehabt. Ich möchte euch nicht verwirren. Taufe ist Taufe. Ist in Ordnung. Ist gut. Sie hatte nicht die neutestamentliche Taufe. Und dann hat er gesagt, ihr müsst euch taufen lassen. Da hat er ja ihre religiösen Gefühle verletzt. Da hat er ihnen ja ihren Glauben abgesprochen. Wir müssen uns entscheiden, wollen wir Gott beleidigen oder lieber Menschen beleidigen? Wir müssen uns entscheiden. Einen von beiden werden wir beleidigen, garantiert. Du kannst nicht das Evangelium verkünden, ohne dass du einen von beiden beleidigst. Du wirst Gott beleidigen, wenn du nicht die ganze Wahrheit verkündigst. Oder du wirst Menschen beleidigen. Amen. Und Liebe heißt nicht unbedingt den Schmerz zu ersparen. Mein Zahnarzt ist echt für mich. Wirklich. Und ich habe jedes Mal Angst, dahin zu gehen. Und er tut mir weh. Und hinterher bedanke ich mich. Gebe ihm die Hand und sage Danke. Weil ich vertraue seinem Herzen. Ich vertraue, der ist für mich. Aber in seinem für mich sein tut er Dinge, die finde ich gar nicht interessant. Aber die Gläubigen sagen, wenn der Prediger was sagt, was bei mir Zucken hervorruft und bei mir irgendwie einen heißen Hintern und ich möchte am liebsten rausrennen, dann ist der nicht für mich. Lass uns mal die Prediger behandeln, wie wir unseren Zahnarzt behandeln. So wieder Paul. Also wir sollen schon wieder Pause machen. Diese Pausen jagen sich.
Ich bin für dich. So, damit jetzt keiner beunruhigt sein muss. Essen wir was. Ich habe mal eine Frage. Wer ist nicht angemeldet von euch? Gibt es da jemand? Nur zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Also ihr könnt doch mitessen, wenn ihr wollt, ja. Also wir haben für alle was zu essen da. Und wir machen das jetzt folgendermaßen. Können wir die Stühle einmal einfach an den Rand machen und dann die Tische, die da hinten stehen, also die Stühle an den